Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit einem unserer zwei Ecosystem-Partner, dem Co-Founder und CFO von Float.
Funding ist highly situational. So, und viele unserer Kunden, Gründer, mit denen wir arbeiten, nehmen, wie du sagst, Wachstumskredit von Float rein als Ergänzung zwischendurch. Und das kann sein entweder Extension of the Runway, weil sie sagen, ich möchte eigentlich eine Series A raisen, aber ich möchte entweder noch ein paar Milestones erreichen, um höhere Chancen zu haben, oder ich möchte einfach vielleicht nicht 1,5, sondern 2,5 Millionen ARR machen und auf einer etwas höheren Basis raisen, denn all other things being equal, also beim selben Multiple, kommt dann ein bisschen mehr Kapital rein, beziehungsweise ein bisschen weniger Verwässerung raus.
Ja, ihr Lieben, ich spreche heute mit Jannis, einem unserer zwei Ecosystem-Partner bei Artist. Und Jannis habe ich kennengelernt auf dem ersten Artist Summit vor mittlerweile 2 Jahren. Und er war einer, der mich das erste Mal mit dem Thema Revenue-Based Finance für SaaS-Companies zusammengebracht hat. Heute heißt es etwas anders, beziehungsweise spezifischer Venture Lending. Und wir sprechen heute darüber, wie kann Venture Lending in Zeiten von schwierigeren Finanzierungsrunden und teurem Equity eine sehr, sehr spannende Alternative sein als Finanzierungsform. Wir sprechen auch darüber, ob es konträr zu Equities oder vielleicht auch ergänzend verwendet werden kann, welche Use Cases sich eignen, um Venture-Lending-Optionen in Betracht zu ziehen. Wir sprechen darüber, welche Faktoren erfüllt werden müssen von euch, welche KPIs gegeben sein müssen, dass das klappen kann und wie Prozess der Kapitalvergabe aussieht. Und Jannis macht mit mir ein kleines Rollenspiel mit Artista. Artista, eine meiner Firmen, sucht Kapital und schaut sich das Thema Venture-Lending an. Ich gehe mit Jannis Köhn in die Verhandlung und seid gespannt, ob ich es schaffe, Venture-Lending von Jannis von Float zu bekommen. Das und noch viel mehr gibt es in den nächsten 50 Minuten mit Jannis Köhn und mit mir, Julius Göllner. Let's go!
Artist on Air. Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Jannis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen spannenden Folge Artist on Air und heute mit einem unserer Ökosystempartner. Ich habe hier neben mir sitzen den Jannis. Jannis, hallo.
Hallo Julius, freut mich sehr.
Jannis ist von Float, aber das wird er euch gleich selber erzählen. Und Jannis sitzt natürlich nicht ganz physisch neben mir, denn er ist in Stockholm zu Hause und auch mit dem Business verankert. Aber jetzt haben wir schon ein paar Indizien gegeben. Jannis, erzähl uns doch mal kurz und unseren HörerInnen, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
Ja, genau. Also ich bin Jannis, ich komme aus Hamburg und bin Gründer von Float. Wir finanzieren SaaS-Firmen mit Fremdkapital. Revenue-Based Financing, Venture-Lending, gibt es eine ganze Reihe von Begriffen für.
Das ist ein Thema, was aus meiner Perspektive es noch nicht so lange gibt. Daher natürlich immer meine Frage von Gründer zu Gründer oder Gründerin zu Gründerin ist, wie seid ihr damals auf das Thema gekommen und wann seid ihr mit Float gestartet?
Genau, also uns gibt es seit 2021 und das war eigentlich ganz gutes Timing, da komme ich auch noch zu. Vielleicht ganz kurz zu mir, also ich habe so ein bisschen klassisch BWL studiert, war dann in der Beratung ein paar Jahre, bin Hamburger, habe lange in Berlin gelebt und hatte dann 2015 mich entschieden, nach Stockholm zu gehen, ins Management einer Technologiefirma, erst CFO und dann CEO und im Retail-Tech-Bereich, Fashion-Tech, eigentlich eine ganz witzige Nische. Und haben die Firma so von 2 auf 8 Millionen Euro ARR skaliert. Und was ich da erlebt hat mich doch irgendwie frappiert. Und zwar wollten wir eine Kreditlinie haben, weil wir sehr, sehr große Kunden hatten, große ACVs, stark fluktuierende Rechnungseingänge auch mal. Wenn Walmart mal 2 Wochen spät gezahlt hat, dann wurde es bei uns hakelig. Deshalb wollten wir ein bisschen Puffer aufbauen. Und sind dann zu den lokalen Banken gegangen und es war wirklich, wirklich schwierig, selbst für ein 8 Millionen Euro Break-Even-Business eine Kreditlinie zu kriegen. Der Prozess, also sozusagen die Pointe ist, wir haben es am Ende bekommen, aber erstens relativ klein, also irgendwie weniger als 10% unseres Umsatzes Und der Prozess hat 10 Monate gedauert und hat etliche Meetings mit Revisoren, also Auditors, Accountants, Anwälten und so weiter erfordert. Und das war kostenspielig, war aufwendig, aber eigentlich das Schwierigste an der ganzen Sache war, es waren einfach 10 Monate strategischer Unsicherheit, wo wir nicht wussten, auf welchen strategischen Pfad wir die Firma setzen konnten. Und das war eigentlich der größte Schaden, den dieser, sag mal, unklare Prozess und diese Wartezeit verursacht hat. So, und da hat dann irgendwann mein Corporate Finance und mein Startup Brain irgendwann reingekickt. Ich habe meinen Schweizer Mitgründer getroffen, der auch in Schweden, in Stockholm lebt, und dem gesagt, so, da muss es was Besseres geben. Und dann haben wir eben Float gegründet, um, kommen wir vielleicht noch zu, eine sehr flexible Kreditlinie speziell für SaaS-Firmen anzubieten. Und kann man in einer Reihe von Kontexten nutzen. Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf.
Sprechen wir auf jeden Fall drüber. Janis, ich würde einmal vielleicht nachfragen, warum das so problematisch ist. Ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen haben ähnliche Erfahrungen gemacht, ja, mit ihren, also was ist der normale Prozess? Man hat wahrscheinlich eine Hausbank, das kann eine Neobank sein, aber vielleicht auch ein klassisches Haus, und du kommst irgendwann in die Situation, dass du vielleicht Fremdkapital aufnimmst. Würdest du sagen, es ist eine regulatorische Problematik, dass diese alten klassischen Retailbanken so viel regulatorische Auflagen haben, dass sie sich auf neues Gebiet nicht vorwagen? Ist es ein Datenproblem? Ist das Problem, dass es irgendwie narrativ gibt, dass Firmen erstmal eine gewisse Existenzdauer überhaupt haben, damit so eine Bank sagt, okay, jetzt haben wir mal 5-6 Jahre Daten, jetzt können wir darauf auch ein Risikoscoring machen. Also warum geben diese klassischen, sag ich mal, Oldschool-Banken meist keine Kredite, oder es dauert halt extrem lange?
Ja, genau. Also all of the above, ja. Also ich glaube, zum ersten Mal, da fehlt ein Verständnis für moderne Geschäftsmodelle. Ja, also normalerweise gibt eine Bank Kredite an eine Firma, die entweder Assets hat, also Autos, Immobilien, vielleicht noch Inventory, oder für eine Firma, die jahrelang profitabel war. So, dann kriegt man einen Kredit. So, das trifft beides eigentlich nicht zu auf SaaS-Firmen aus der Community. Ja, und dann ist eben die Herausforderung, kann so eine Bank sich irgendwie in diese neuen Geschäftsmodelle reindenken? Und meistens ist die Antwort nein. Also ich habe mit SaaS-Firmen gesprochen, die sind zur Hausbank gegangen, die haben erstmal Wohlwollen signalisiert und wollten dann bitte das Lager mal gemeinsam besichtigen. Und das war natürlich schwierig für eine SaaS-Firma. Und dann haben die irgendwann abgewunken und gesagt, ganz ehrlich, wir sprechen hier mit den falschen Leuten und sind zu uns gekommen. Tatsächlich spielt Regulatorik aber eine große Rolle, und das ist noch zusätzlich zum ganzen Mindset und der Herangehensweise. Denn vor allem seit Basel III, nach meinem Verständnis, sind einfach die Auflagen, Eigenkapital für riskantere Darlehen vorzuhalten, deutlich nach oben gegangen. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, aus Sicht einer Bank und wahrscheinlich auch ganz objektiv aus Sicht von uns allen, ist natürlich ein Hochwachstumscase, der noch Verluste schreibt, teilweise hohe Verluste, natürlich ein Hochrisikokredit. Und das können die Banken noch nicht abbilden. Und hab werden sie wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht, ehrlicherweise.
Ja, würde ich vermuten, weil die Regulatorik wahrscheinlich eher noch restriktiver wird als einfacher, wobei es da jetzt auch ein paar Kontrabewegungen gibt. Aber ich habe verstanden, aus dieser Problematik heraus ist die Idee von Float entstanden, Janis. Und ihr habt mit Float jetzt eigentlich einen klaren Purpose, nämlich, wie ich vermuten würde, diesen jungen Technologieunternehmen, die nirgendwo anders Debt oder Finanzierung bekommen, zu helfen. Sehe ich das richtig? Ja,
ganz genau. Wir wollen Technologie nutzen, um Gründern Zugang zu Wachstumskapital zu geben. Und eben Wachstumskapital, das sie nicht verwässert. Das ist ja der Riesenvorteil von Fremdkapital, von Credit. Die Gründer behalten 100% ihrer Anteile, die sie zu dem Zeitpunkt haben, und müssen eben nicht jedes Mal 20% sich verwässern lassen. Und ich glaube, was eben Schönes dabei ist, wir haben jetzt ein bisschen über Banken gesprochen. Ich glaube, das ist gar nicht der relevante Vergleich, wenn ich ehrlich bin. Also die meisten Gründer würden ja bisher auch nicht zur Bank gehen, selbst also wenn es irgendwie ginge, das ist irgendwie nicht so im Mindset drin. Traditionell sind ja fast alle Startups, vor allem in unserer Szene, über VCs oder Eigenkapital finanziert worden. So, und da sehen wir eben einen krassen Shift, so seit Anfang oder April 2022. Die Zinsen sind hochgegangen, die Märkte für Eigenkapital und Venture-Finanzierung sind runtergegangen. Und plötzlich hat es so ein Aha-Moment gegeben, erstmal ein Wahnsinns-Vakuum an Kapital. Und dann eben eigentlich die Realisierung, Moment mal, es muss ja gar nicht immer Eigenkapital sein. Und wir haben, als einer unserer Glaubenssätze ist, Finanzierung ist hochgradig situativ. Und was so akademisch klingt, ist einfach, soll sagen, naja, natürlich gibt es Situationen, wo Eigenkapital, Venture Capital die geeignetste Form der Finanzierung ist. Gerade wenn es wirklich noch Early Stage ist, wenn ganz neue Produkte entwickelt werden, vielleicht auch ganz neue Märkte aufgemacht werden. Aber wenn es um Beschleunigung eines bestehenden und gut funktionierenden Modells geht, also ich möchte ein bisschen auf die Tube drücken, um mein Sales und Marketing und mein Wachstum nach oben zu treiben, warum sollte ich permanent Aktien verkaufen oder rausgeben, um einen 12, 15 Monate Kack-Payback zu erreichen? Und das ist so eins von mehreren Beispielen, wo wir einfach glauben, Fremdkapital ist fantastisch. Wir glauben, viel zu viele Gründer haben viel zu viel ihrer Anteile abgegeben. Und vielleicht, wenn es zu einem Exit kommt, haben sie vielleicht als Gründungsteam noch 10-20%. Und hoffentlich sind nicht zu große Lickprefs drauf, die dann sozusagen auch das Exit noch ein bisschen versauern können.
Das klingt ja quasi so, Jannes, als wenn ihr der Endgegner der klassischen VCs wärt. Ich vermute, in der Realität ist es nicht ganz so schlimm, sondern es gibt sicherlich auch Szenarien, wo das ergänzend gut funktioniert. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, wie so eure Erfahrungen sind. Ist es wirklich ein alternatives Instrument, was Gründer im wählen zu einer Equity-Finanzierung, oder sind es schon eigentlich sich ergänzende Instrumente, die eigentlich in so einer Portfolio-Finanzierungsstruktur sehr, sehr gut zusammenwirken?
Ja, also natürlich Letzteres, es ist total ergänzend. Ja, also ich glaube, wo wir für werben, ist von diesem Automatismus wegzukommen. Also früher hieß es, ich bin Startup, ich möchte wachsen, also brauche ich Geld, also nehme ich Eigenkapital auf. Und das war im Prinzip ein 1:1 hundertprozentiger Automatismus. Und das, daran glauben wir nicht. Wieder, Funding ist highly situational. So, und viele unserer Kunden, Gründer, mit denen wir arbeiten, nehmen, wie du sagst, Wachstumskredit von Float rein als Ergänzung zwischendurch. Und das kann sein entweder Extension of the Runway, weil sie sagen, ich möchte eigentlich eine Series A raisen, aber ich möchte entweder noch ein paar Milestones erreichen, um höhere Chancen zu haben, oder ich möchte einfach vielleicht nicht 1,5, sondern 2,5 Millionen ARR machen und auf einer etwas höheren Basis raisen, denn all other things being equal, also beim selben Multiple, kommt dann ein bisschen mehr Kapital rein, beziehungsweise ein bisschen weniger Verwässerung raus. So, und so glaube ich, genau wie du sagst, ein Portfolio ist ein Instrumentenkasten von Finanzierungsformen, wo wir eigentlich sagen, im Idealfall beherrscht ein Gründer oder ein Gründungsteam und vielleicht auch ein Board diesen Instrumentenkasten. Wir arbeiten übrigens sehr gerne auch mit VCs zusammen. Oftmals auch kriegen wir Intros von VCs für Portfoliounternehmen, denn sag mal, die Verwässerung zu vermeiden ist ja gut für alle Bestandsinvestoren, egal in welcher Kategorie die sich selbst zuordnen. Ja?
Jetzt hast du schon erwähnt, Jannes, dass die Zinswende am Markt höhere Zinsraten euer Geschäftsmodell schon positiv beeinflusst haben. Und auch meine Wahrnehmung war und ist, dass vor 3 bis 4 Jahren wenige der GründerInnen über Revenue-Based Finance oder Debt-Möglichkeiten überhaupt Bescheid wussten. Das hat sich in meiner Wahrnehmung stark geändert, aber wie würdest du sagen, war so die Entwicklung in den letzten 3 Jahren und wie schlau ist das Ökosystem heute in Bezug auf eure Lösung?
Ja, total richtig. Also vor 2-3 Jahren, als ich auf den ersten Konferenzen war, waren die meisten Leute total überrascht, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ein Startup mit Krediten oder Fremdkapital zu finanzieren. Und da war wirklich noch ein bisschen Heavy Lifting von Market Education und einfach die Arbeit, ein neues Produkt in den Markt zu bringen. Ja, das kennt natürlich keiner. Und wenn man es 20 Jahre lang oder wahrscheinlich seit Anfang der Menschheit Startups mit Venture Capital finanziert hat, dann ist das natürlich was Neues. Heute treffe ich auf viel, viel informiertere Founders. Also heute sind eher die Fragen, okay, ich habe jetzt den und den Use Case, ich wollte mal verstehen, ob das passt, ich habe diese und diese KPIs, ist es noch zu früh, passt das schon? Also sehr, sehr viel konkretere Fragen und auch, ich meine, ich habe Gründer, die modellieren ihre gesamte Finanzplanung durch mit einzelnen Tranchen von uns und wissen ganz genau, sozusagen an welchen Punkten sie eine neue Tranche ziehen, ist alles KPI und Driver basiert. Also das sind dann die Connoisseure schon, die wirklich mit Revenue-Based Financing oder mit Venture Lending wirklich sich wahnsinnig gut auskennen. Ich glaube, der Trick ist so ein bisschen, was sind die tatsächlichen Anwendungsfälle, die Situationen, wo Venture Lending passt oder Revenue-Based Financing und wo ist es vielleicht zu früh oder einfach nicht passend.
Über die Anwendungsfälle sprechen wir gleich, Hannes. Ich wollte nur sagen, dass sozusagen dieser edukative Prozess natürlich auch sehr dadurch getrieben wurde, dass ihr da sehr viel gemacht habt. Nicht nur ihr, sondern wahrscheinlich auch eure Wettbewerber. Ihr seid seit dem ersten Artist Summit mit dabei. Ihr seid Ökosystempartner bei uns jetzt. Wir machen viel zusammen. Mhm. Ihr seid am 10.10. wieder in Berlin. Also wer Lust hat, sich mit Jannes zu Debt und den Möglichkeiten von Revenue-Based Finance zu unterhalten, ist herzlich eingeladen am 10.10. zum Summit. Also ich glaube, da ist ja auch viel Education von euch passiert. Eine Frage, die ich habe, die mir sich persönlich stellt, ist, wir haben diese alten Retailbanken, die haben große Auflagen und die verstehen das nicht. Was macht ihr denn eigentlich besser als diese alten Banken oder was befähigt euch, das besser zu machen? Weil ich glaube, am Ende ist ja euer Feld und steigt euer Geschäftsmodell ja so ein bisschen mit den Ausfallraten der Kredite. Das heißt, ihr müsst ja schon auch sicher sein, mit wem macht ihr Finanzierung, mit wem nicht. Wo habt ihr Vorteile gegenüber den Alten? Weil die Restriktionen und die Anforderungen von der Legislative sind ja an euch die gleichen, vermute ich mal.
Ja, genau. Also ich glaube, der entscheidende Vorteil tatsächlich ist, wir sind hochgradig spezialisiert. Mhm. Also stell dir vor, du bist ein Gemischtwarenladen, der absolut alles verkauft. Jedes Produkt von A bis Z. Da kann kein Verkäufer zu jedem Produkt die Frage des Kunden beantworten. Und bei uns ist das genau Gegenteil. Wir machen fast ausschließlich SaaS. Wir können auch digitale Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Umsätzen machen, aber hauptsächlich SaaS und B2B-SaaS. Und das ermöglicht es uns natürlich viel schneller, viel besser, so mal durch die Zahlen durchzugucken, auch so mal die Fallstricke, aber auch die Erfolgsfaktoren der Firmen zu analysieren. Und wenn jemand zu seiner Hausbank geht, vielleicht noch sogar die lokale Filiale, glaube ich, ist das ein bisschen anders.
Das glaube ich auch, ja. Wahrscheinlich allein der Einreichungsprozess der Unterlagen ist ein bisschen anders und sehr papierbasiert, was mich direkt zu meiner nächsten Frage führt. Wie kann ich mir das produktseitig überhaupt vorstellen? Also ich meine, ihr werdet ja im Scoring dieser Risiken wahrscheinlich umso schlauer, je mehr Informationen ihr von euren Darlehensnehmern habt. Hol es doch mal ab zu einem Produkt. Wie sieht das aus? Ja. Wird da Papier hin und her geschickt? Gibt es da einen Darlehensvertrag und dann wird Geld ausgezahlt? Ich vermute mal ganz klar nein. Aber ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ich mir das als GründerInnen vorstellen kann.
Ja, also deine Intuition trügt dich da nicht. Ja, wir versuchen, das Ganze so digital und vor allem nutzerfreundlich wie irgend möglich zu machen. Also mein Mitgründer Cedric und ich sind ziemlich obsessiv, was UX betrifft. Wir wollen es wirklich einfach und auch angenehm gestalten und vor allem unbürokratisch. Wir basieren unsere Entscheidungen, sind wir zu 95% auf historischen Fakten. Das heißt, das sind vor allem tatsächlich die ganzen Zahlen. Die sind sehr wichtig für uns. Auch die granular, detailliert und möglichst up-to-date. Also wir gucken uns die monatlichen, detaillierten Zahlen von allem an. Eben nicht die Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre. Wir connecten uns auch mit den Bankkonten, um da sozusagen die Transaktionen abgleichen zu können mit dem, was wir in der Buchhaltung sehen. Und wir legen sehr, sehr viel Wert eben auf die ganzen klassischen SaaS-Metriken und auch die sozusagen MAA-Wasserfälle, also Umsatz pro Kunde pro Monat, um eben sehr genau Churn, Net Revenue Retention, Kundenkonzentration und diese Dinge zu verstehen. Das ist sozusagen das technische Produkt. Das alles kann eigentlich sehr, sehr einfach online connected werden, online hochgeladen werden. Und da gibt es natürlich einen menschlichen Prozess, der ist uns auch extrem wichtig. Aber wir versuchen, den administrativen Teil eben so light touch und einfach wie möglich zu gestalten. Kommen wir zum eigentlichen Produkt, das finanzielle Produkt, wie wir es nennen. Was wir machen, und das glaube ich ist schon anders als bei den meisten anderen, wir geben typischerweise kein einzelnes großes Darlehen, wie es vielleicht früher bei Venture Debt, klassischem Venture Debt, das gab es ja nur schon immer für immer Series B und onwards, bei klassischem Venture Debt der Fall war. Wir machen das deshalb nicht, weil die allerwenigsten Kunden wollen ja so mal 500.000 Euro oder 1 Million an einem Tag ausgeben. Die brauchen das ja über etliche Monate. Und warum, oder es lohnt sich eigentlich nicht, Liquidität auf dem Konto rumliegen zu haben, Zinsen drauf zu zahlen, wenn man es eigentlich gar nicht braucht gerade, sondern erst später. Stattdessen geben wir unseren Kunden eine Kreditlinie, von der unsere Kunden dann Kapital abrufen können, wenn sie es brauchen. Und das Schöne ist, 2 Dinge. Erstmal, die Kreditlinie wächst mit dir, denn wir koppeln sie in der Regel an den ARR. Schlicht und ergreifend deshalb, weil eine größere Firma mit höheren ACVs und größeren Rechnungen in der Regel einfach höhere Fluktuationen hat und einen größeren Cash-Puffer braucht und auch
ja.
oder mehr investieren möchte in Sales und Marketing, um wirklich to move the needle. Das andere Schöne ist, es ist ein reines Pay-as-you-go-Principle. Also unsere Kunden zahlen ausschließlich für das Kapital, das sie auch abrufen. Es fällt eben keinerlei Bereitstellungszins oder Setup-Fee oder was man sich sonst noch alles ausdenken kann an. Und das ermöglicht einfach eine wahnsinnige Flexibilität. Am Ende bedeutet das, man erhält Zugang zu Kapital, ohne für diesen Zugang zu zahlen. Und damit hat man natürlich eine große Flexibilität. Letztlich auch, was wir nicht machen zum Beispiel, ist, wir sagen nicht, okay, wir machen jetzt einen Auszahlungsplan über die nächsten 3 Jahre und in 14 Monaten kriegt ihr nochmal 200.000 oder so. Denn keiner weiß ja, was in 14 Monaten eigentlich ist. Und auch da, wir wissen, wir sind selber Gründer. Ich habe in meiner vorigen Firma de facto als Gründer gearbeitet oder in einer gründerähnlichen Rolle. Und die Zukunft kommt immer anders, als man denkt. Und vor dem Hintergrund wollen wir sozusagen diese Flexibilität anbieten. Übrigens auch mit jedem Kapitalabruf kann man selber entscheiden, was für eine Laufzeit man haben möchte, was für ein Rückzahlungsprofil, natürlich was für einen Betrag, um einfach sozusagen sowohl beim Abruf, aber dann auch bei der sozusagen Laufzeit jedes Abrufes möglichst flexibel zu bleiben.
Rückzahlungsprofil ist ein spannender Punkt, Janis. Welche Option habe ich da als Gründerin? Kann ich sagen, hey, ich kann erstmal die ersten 6 Monate muss ich nicht Stunden, nur Zins und dann geht die Rückzahlung los. Muss ich sofort von Monat 1 in die Rückzahlung gehen? Also vielleicht kannst du uns ein bisschen da noch Details geben, weil das natürlich für mich als Gründerin, der auch eine Cashflow-Planung hat und vielleicht eine Payback-Time von 6 Monaten natürlich total sinnvoll wäre, wenn ich dann zurückzahle, wenn das Geld auch vom Kunden wieder da ist.
Absolut, genau. Und deshalb haben wir eben, also wir waren, glaube ich, die Ersten, die, wir nennen es Grace Period, die diese Grace Period eingeführt haben. Zunächst hatten wir 3 Monate, dann haben wir 6 Monate eingeführt und zwar genau aus dem Grund. Also ein typischer Use Case unserer Kunden ist ja, okay, ich möchte irgendwie 3 Sales-Leute hiren und ich möchte Marketing-Push machen. Jetzt mal, bis so ein Sales-Rep angelernt ist, da vergeht ja ein kleines bisschen Zeit und ich habe dann ja auch in der Regel noch ein bisschen Sales-Cycles, die auch nochmal, also im guten Fall 3 Monate nur dauern. So, und vor dem Hintergrund haben wir genau deshalb diese Grace Period eingeführt, ja, um eben unseren Kunden zu ermöglichen, ihre Auszahlungsprofile auch an ihre Bedürfnisse anzupassen. Eben situativ, Case by Case, projektbasiert, wenn man möchte.
Ja, Janis, du hast gerade gesagt, ihr habt einige Sachen als erstes im Markt gemacht. Ich glaube, der Markt ist ja kein Monopol. Es gibt weitere Player. Es gibt aus meiner Wahrnehmung für den deutschen Markt, für den Dachraum gar nicht so viele, die wirklich, ein Produkt haben, was ähnlich ist und diese Fokussierung wie ihr. Aber es gibt ein paar. Wie schaust du auf Wettbewerb und wo würdest du sagen, unterscheidet ihr euch auch vom Wettbewerb? Was sind eure Stärken? Was machen andere vielleicht anders? Was machen andere besser? Wie schaust du drauf?
Ja, genau. Also zunächst mal, wir freuen uns tatsächlich über jeden Anbieter im Markt, weil wir einfach glauben, dass Fremdkapital so eine tolle Form von Finanzierung für Startups sein kann, SaaS oder auch andere Subsektoren. Und wenn wir da gemeinsam einfach mehr davon in den Markt bringen können und Gründern zur Verfügung stellen können, finden wir das gut. Ja, also da sitzen wir, glaube ich, alle im selben Boot und freuen uns auch. Wir glauben, dass wir eines der flexibelsten Produkte haben. Das habe ich, glaube ich, eben schon wahrscheinlich deutlich gesagt in der Produktbeschreibung. Ich glaube, darüber hinaus versuchen wir es einfach so unkompliziert und angenehm auch wie möglich zu machen. Also ich meine, um es mal vielleicht in Vergleich zu setzen, zu einer VC-Runde, auch zu einer klassischen Venture-Debt-Runde, wie es ja so einer Series B-mäßig noch oder ab Series B schon auch seit einigen Jahren gibt, das ist bei uns eben kein 3- bis 6-monatiger Prozess. Da sind nicht irgendwie 3 Monate DD. Da sind auch nicht 100 Seiten Vertragswerk. Also wir glauben halt auch, dass eine Reduktion an Bürokratie, einfache, klare Sprache, verständliche Sätze, all das spart Zeit, spart aber auch wieder Kosten, weil man eben nicht einen Anwalt unbedingt zumindest drüber gucken lassen muss. Steht natürlich jedem frei, kann man natürlich auch machen. Aber viele unserer Kunden sagen, okay, ich verstehe das. Und ich verstehe selber genug irgendwie von Verträgen, dass ich mir das zutraue. Und all das macht einfach so diese Bürde deutlich geringer. Denn wir freuen uns einfach, wenn Kunden oder Gründer vor allem sich auf ihr Business konzentrieren können und nicht die Hälfte ihrer Zeit im Fundraising verbringen. Also Simplicity, unkompliziert, angenehm. Und in der Tat versuchen wir es, immer persönlich zu halten. Also wir sind, das ist natürlich jetzt sehr klischeehaft, aber wir versuchen wirklich keine Maschine aufzubauen. Und ich bin zum Beispiel im Kontakt mit jedem einzelnen Kunden bei uns, also Gründer oder CEO bei unseren Kunden. Ich kenne jeden Fall, ich habe mit jedem gesprochen. Und auch nicht selten rufen die einfach mal bei mir an und sagen, hey, wie siehst du das, Janis? Wir haben die und die Überlegungen, Produkt, Pricing, Funding, können wir mal drüber reden. Das ist sozusagen nicht Kern unseres Angebots, aber wir schätzen sehr gerne diesen sehr direkten Dialog, wo wir im Idealfall eigentlich über reines Kapital hinausgehen.
Und das kann ich unterschreiben, Janis, weil ich habe dich ja jetzt schon an einigen Stellen auch per Zufall getroffen, ja, auf Konferenzen oder auf Tagungen. Und selbst wenn ihr dann Stand habt, ist die Wahrscheinlichkeit, dich oder Cedric da am Stand zu treffen, eigentlich immer extrem hoch, es sei denn, du wirst Papa oder bist vielleicht gerade krank. Also das ist schon auch nicht immer der Fall überall. Da redet man oft mit einem AI oder mit einem Seller. Ihr seid da wirklich extrem präsent und hört euch auch wirklich die Needs und die einzelnen Cases von euren Kunden oder potenziellen Kunden vor Ort wirklich an.
Total. Und ist uns auch tatsächlich wichtig. Ja? Und das wollen wir auch, soweit es geht, eben so weiter behalten. Wenn wir vielleicht so ein bisschen über Unterschiede reden, zu anderen Anbietern auch. Also ich meine, es gibt natürlich verschiedene Venture-Debt-Funds und es gab vor ein paar Jahren noch etwas, da hat sich der Markt auch ein bisschen entwickelt. Es gab noch das ursprüngliche Revenue-Based Financing, war eigentlich nämlich Rückzahlung eines Darlehens als Prozent vom Umsatz. Mhm. Und das war eigentlich was auf der einen Seite so ein sich selbst adjustierenden Risikofaktor drin hatte. Also sozusagen, wenn man sich's leisten konnte, hat man mehr zurückgezahlt, wenn man sich's nicht so leisten konnte, weniger. Wir haben uns damals bewusst dagegen entschieden, weil uns Gründer schon in den ersten Gesprächen gesagt haben, dass dieser Mangel an Planbarkeit ihnen nicht gefällt. Und weitgehend ist dieses Angebot auch aus dem Markt eigentlich raus. Aber da ein paar gibt es noch, glaube ich. Mhm. Wir versuchen auch hier sozusagen vielleicht so ein paar anderen Operatives einfach zu halten. Also nicht nur am Anfang beim Setup, sondern auch nachher. Bei uns muss man nicht einzelne Rechnungen, einzelne Verträge jeden Monat per E-Mail oder über ein Portal irgendwo hochladen. Das heißt, es ist einfach im Handling on an ongoing basis deutlich, deutlich einfacher. Und vielleicht in der Auswahl, das hat witzigerweise mal ein Interessent oder ein Kunde von uns rausgearbeitet, hat mit ein, zwei Wettbewerbern eben natürlich auch gesprochen von uns und sagte, okay, wenn ich es jetzt mal das jetzt zusammenfasse, Janis, ihr bei Float, ihr achtet mehr auf die Fundamentals im Sinne von profitabel oder nicht allzu hoher Cashburn und die anderen achten deutlich mehr auf Runway. Also wir, was das heißt, ist, bei uns ist tatsächlich also ein Burn, der deutlich über dem MRR, also ein Net Burn, der deutlich über dem MRR liegt, ist für uns in der Regel ein Ausschlusskriterium. Da gibt es bei anderen Ländern, die können das unter Umständen nochmal finanzieren. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass eine kurze Runway bei anderen oft ein Ausschlusskriterium ist. Und das ist bei uns nicht. Und der Grund da, natürlich würde uns das auch zusätzliche Sicherheit geben, wenn der Kunde noch 6 oder 9 Monate Runway in der Bank liegen hat. Aber warum sollte er dann einen 12- oder 15-monatigen Kredit nehmen? Es macht keinen Sinn aus Gründersicht. Warum sollte er sich ein Darlehen aufs Bankkonto legen, Zinsen drauf zahlen, wenn eigentlich noch mehr als genug Geld vorhanden ist? Und deshalb haben wir eben für uns entschieden, möglichst founder-friendly das zu gestalten, im Sinne zu sagen, okay, ihr braucht nicht die Runway, warum solltet ihr jetzt Liquidität aufnehmen? Im Gegenzug müssen wir allerdings ein bisschen strenger sein bei den Fundamentals, also bei den KPIs.
Habe ich verstanden, Janis? Ich habe immer das Gefühl, dass da eigentlich mal der Dachmarkt für Wettbewerber oder für Provider von Debt nicht ganz einfach ist. Also ich habe immer in Erinnerung, es gab einen Case, glaube ich, vor 1,5, 2 Jahren, wo ein Player aus UK, glaube ich, Capchase, Deutschland-Lounge angekündigt hat, sehr große Kommunikation gestartet hat und dann in meiner Wahrnehmung nach 2 Wochen wieder aus dem Markt rausgegangen ist. Da würde mich natürlich mal interessieren, wie kann sowas passieren? Also, oder wie blickt ihr da drauf? Wie komplex ist dieser Markt? Wie schwierig, dass sowas passieren kann? Weil meine Hypothese wäre, nach 2 Wochen hat noch keiner eine Einschätzung, was da an Business funktioniert. Das heißt, es muss ja irgendwelche anderen, wahrscheinlich regulatorischen Gründe haben, was da passiert ist. Du weißt da sicher mehr. Ich würde einfach mal so ein bisschen die Schwierigkeit des Marktes auch verstehen.
Ja, Genau, also es gibt eine kleine Möglichkeit, dass Capchase den Markt verlassen hat aufgrund von interner strategischer Repriorisierung. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Wissen tue ich es nicht, aber ich glaube es auch nicht. Wir vermuten auch, dass es regulatorische Gründe hat. Und das sehen wir bei einigen angelsächsischen Spielern, die einfach nicht aus der EU kommen. Und vielleicht auch, also Capchase ist ein amerikanischer Anbieter. Gab ja auch andere, die aus USA, Kanada, vielleicht sogar UK in den deutschen Markt reingekommen sind und, glaube ich, unterschätzt haben, worauf es da ankommt, ja, und wie man sich aufstellen muss. Und da hilft es schon, ein EU-Spieler zu sein, und auch, aber auch man muss in Deutschland nochmal eine besondere Regulatorik auch erfüllen. Da ist Deutschland ein bisschen strenger, weil eigentlich als fast alle anderen EU-Länder, weil deutlich weniger unterschieden wird zwischen B2B und B2C-Lending. Und auch, weil sozusagen B2B-Lending, sag mal, die Anforderungen jetzt nicht ganz ans Einlagengeschäft heranreichen, aber doch schon deutlich näher dran sind als in vielen anderen Ländern. So, das ist einfach eine Markteintrittshürde, die vielleicht von ein paar Banken kommen. Man weiß es nicht genau. Ich glaube, da ist die BaFin seit dem Wirecard-Skandal auch einfach ein bisschen strenger, ja, auch aus einer sehr, sehr guten Motivation heraus. So, und das, glaube ich, haben einfach ein paar, vor allem angelsächsische Spieler, ein bisschen unterschätzt.
Das heißt, ihr werdet da auch auf Herz und Nieren geprüft, und wer es dann wirklich schafft, ein Produkt hier im Dach anzubieten, der hat auch einen Stempel von der BaFin und einen harten Prozess durchschritten. Es hat auch bei euch ein bisschen gedauert, ne, bis ihr Dach nach den sehr erfolgreichen Märkten in den Nordics gestartet habt. Das heißt, es war sicherlich auch kein einfacher Prozess für euch, kann ich mir vorstellen.
Genau, und da muss man dann, ich meine, als Gründer will man natürlich immer loslegen, und da muss man halt selber einfach ein bisschen auch diszipliniert bleiben. Was aber, wir reden natürlich die ganze Zeit, als würden wir nur von Deutschland reden. Wir sagen natürlich immer Dach, aber irgendwie so die Implikation ist gerade Deutschland. Wir sind sehr aktiv zum Beispiel in der Schweiz. Das ist heute witzigerweise der zweitgrößte Anteil in unserem Portfolio. Und von daher in Dach als Ganzem sind wir eigentlich schon recht lange aktiv. Ja. Und Deutschland muss halt ein bisschen später starten, aus den genannten Gründen.
Jetzt gibt es sicherlich ein Minimum Anforderungen, auch was so die Existenz eines eurer Partners, eurer Kunden betrifft, oder eine gewisse Größe. Also ich kann mir nicht vorstellen, hey, ich gründe heute mal eine Firma, irgendwie 0 Euro ARR, habe noch keine Daten, was so Kack-Paybacks sind, was so Vertragslaufzeiten und so weiter. Was ist denn euer ICP? Wann werden denn SaaS-Firmen überhaupt im Lebenszyklus für euch so reif und spannend, dass ihr mit denen überhaupt arbeiten könnt?
Also, so die Range, die eigentlich ganz gut passt, ist alles von, also im Idealfall B2B SaaS, kann aber auch andere, können auch andere digitale Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Umsätzen sein. Aber so von der Größe würde ich sagen, ARR von etwa 500.000 Euro ist schon die Untergrenze, bis dann 10, teilweise auch 12 Millionen Euro hoch. Das ist dann eher eine Frage, welche Größe eines Darlehens gewünscht wird und ob nicht irgendwann Venture Debt unter Umständen passender ist, also klassisches Venture Debt. Bei 20 Millionen ARR ist das wahrscheinlich, gibt's andere Formen der Finanzierung, ja. Also ich sag mal so, ein Sweet Spot ist alles zwischen, sag mal, 2 und 8 Millionen Euro ARR. Aber wie gesagt, wir können von 500.000 bis über 10 gehen. Wachstum ist uns extrem wichtig, also Topline-Wachstum. Das ist, also erstmal würde ich sagen, der Zweck jedes Startups ist Wachstum, ja. Von daher, das ist schon inhärent wichtig, aber auch einfach für uns, denn die allermeisten unserer Kunden machen noch Verluste. Das ist auch völlig fein. Und dann ist natürlich die Frage, was ist der Pfad Richtung Profitabilität? Und wir erwarten überhaupt nicht, dass die Firmen innerhalb von 6 Monaten profitabel sind. Das nicht. Aber der Trend muss sehr klar erkennbar und recht robust sein. Um eben, also der berühmte operative Hebel oder Operating Leverage, dass im Prinzip der Umsatz schneller steigt als die Kosten. Und wenn ich das, sag mal, nach und nach immer wieder kontinuierlich mache, dann bin ich halt auf einem sehr, sehr guten Weg, und dann fühlen wir uns auch sehr, sehr wohl, ein Darlehen zu geben. Ein kleiner Punkt vielleicht noch. Also wir achten schon sehr stark auf so die klassischen SaaS-Kennzahlen, also Net Revenue Retention, Churn, auch Kundenkonzentration. Jetzt kann man bei Kundenkonzentration immer drumherum arbeiten, wenn die Verträge immer sattelfest sind, die Top 5 und so, kann man da sicherlich mit arbeiten. Aber natürlich wollen wir eine ordentliche Net Revenue Retention sehen. Ein hoher Churn ist immer ein Alarmsignal. Ich glaube, das unterscheidet uns gar nicht so sehr von VCs, worauf wir achten. Ja?
Aber vor allem erzähl doch mal, VCs. Das sind da jetzt die spannenden Faktoren. Das sind ja jetzt die spannenden Sachen, wo jeder Gründer sagt, okay, Net Revenue, eine gute Net Revenue Retention, um Debt zu kriegen. Was ist denn, sage ich mal, der Cliff? Also ab wann würdet ihr sagen, hey, das machen wir nicht mehr? Wo sollte man mindestens sein?
Also ein Churn von 20% pro Jahr ist schon echt hoch.
Okay. So, also auf jeden Fall unter 20% muss.
Wir wollen möglichst unter 10 sein. aber es gibt auch Fälle, da haben wir schon mit mehr finanziert, wenn einfach die anderen Sachen gut waren. Ne? Das muss man immer sagen. Was ist so Idealkennzahl? Aber dann, wenn alles andere passt, dann kann man natürlich auch von der Idealkennzahl abweichen. Und ich glaube, das Gleiche bei der Net Revenue Retention. Also wir wollen schon über 100% sehen. Aber wenn natürlich die Firma profitabel ist und wächst und dann nur 95% Net Revenue Retention hat, ist das auch völlig in Ordnung. Ja? Wenn wir natürlich 75% Net Revenue Retention sehen, dann ist das schon deutlich schwieriger.
Und Kundenkonzentration, wahrscheinlich nicht jedem auch bekannt ist, wie viel Prozent in der Anzahl der Kunden machen, wie viel Prozent des Umsatzes aus.
Ja, genau.
Das heißt, je dekonzentrierter, desto besser, weil natürlich das Risiko ein bisschen gehedged ist, vermute ich, Janis. Korrigiere mich gerne.
Also wir gucken auf die C5, also sprich die Konzentration der Top 5 Kunden. Wie viel machen die am Gesamt-ARR oder MRR aus?
Ja.
Ich möchte eigentlich die Frage breiter beantworten. Vielleicht auch am liebsten würde ich ja auch die Hörer ein bisschen mit reinnehmen, wie wir denken, wie wir drauf gucken.
Ja.
Was wir machen ist, wir finanzieren ja Firmen mit wiederkehrenden Umsätzen, weil wir aus diesen wiederkehrenden Umsätzen eine gewisse Stabilität, zumindest der Cash-Inflows, ableiten können. So, und alles, was diese Stabilität sozusagen stärkt, ist gut und alles, was die Stabilität schwächt, ist schwierig. So, und deshalb, wenn ich natürlich 5 Millionen ARR mache aus 1000 gleich großen Kunden und jeden einzelnen Monat ein bisschen gewachsen bin, so, dann ist das ein Deluxe-Profil, ja.
Wenn ich natürlich dann meldet euch bitte bei Janis.
Genau. Wenn eine Firma Umsätze hat, die von 6 Kunden kommen, einen Monat hoch, einen Monat niedrig, in Summe vielleicht gerade noch wachsend und außerdem ziemlich viel Rotation, also Churn und dann wieder neue, dann ist das einfach ein schwieriger Fall, selbst wenn die Firma vielleicht sogar profitabel ist. Wir werden einfach sagen, also die Umsätze, die könnten jederzeit wegbrechen. Und das ist dann schwierig. Also Stabilität der Umsätze erhöht die Planbarkeit und das macht es für uns eben möglich. Und auch deshalb, also ich kriege die Frage ja recht oft, welche Kennzahlen muss ich denn erfüllen? Ich mag auch lieber einfache Antworten als komplizierte, aber die Antwort ist tatsächlich erst manchmal, es kommt darauf an, weil wir uns schon versuchen, jeden Case, jeden Gründer und jedes Team holistisch anzugucken und die Zahlen eben auch holistisch anzugucken und ein Gesamtbild daraus zu machen. Bei uns ist übrigens auch keine mechanische Kreditentscheidung. Also nicht, dass wir oben Zahlen reingießen und unten eine Entscheidung rauskommt. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Hörer Little Britain kennt. Ja, the computer says no. Ganz so ist es bei uns nicht, sondern das geht bei uns natürlich alles durch ein Investmentkomitee und wir wenden und wägen auch eben die einzelnen Pros und Cons ab.
Also ihr Lieben, ihr hört, es gibt keinen Debt-Populismus, keine einfachen Antworten auf komplexe Fragestellungen, in diesem Fall nicht möglich. Ich bin ja immer Freund von sehr klaren Case-Beispielen, Janis. Daher lass uns doch mal folgendes Gedankenspiel machen. Ich bin Julius, Founder und CEO von Artista. Wir sind schon mal verwendet im Construction-Tech-Bereich. Wir machen Operating System für Bauträger und Leute, die einfach Immobilien bauen. Ja, also wir haben 1 Million ARR aktuell. Wir wachsen ordentlich. Unsere Kunden sind sehr happy. Das ist eine Branche, da spricht sich schnell rum, wenn man gute Arbeit leistet und die Leute, wenn es einmal implementiert ist und die gesamte Baustelle damit arbeitet, hat man auch ganz hohe Stickiness-Effekte. Ich habe jetzt gehört, dass Series A steht irgendwann mal an bei uns, aber dass Debt eigentlich eine ganz spannende Alternative sein könnte. Und gehe jetzt mit dir ins Gespräch, um mal zu verstehen, für welche Use Cases könnte ich euch denn eigentlich verwenden. Daher lass uns gerne mal so ein bisschen in ein halb fiktives Rollenspiel einsteigen. Wie würdest du mit einem Gründer wie mir, der jetzt grundsätzlich Interesse hat, der schon ein bisschen was gelesen hat, der glaube ich, nicht ganz uneducated ist, wie würdest du mit dem jetzt so einen Prozess beginnen?
Ja, also Julius, total toll, dass wir sprechen. Ich freue mich total. Ne? Ist es Artista.io oder
wie finde ich Artista euch? AI. Artista AI.
Entschuldigung. Ja, richtig. Wir sind 2024. Genau.
Genau.
Gut. Nee, also ich würde sagen, okay, erzähl mir mal ein bisschen was zu einem Geschäftsmodell, welches Problem löst ihr? Mhm. Das wäre das Erste. Ich frage relativ früh in der Regel nach einem Pricing-Modell. Mhm. Das finde ich relativ wichtig, inwieweit ist es wirklich recurring, ist es monatlich, ist es jährlich, all diese Themen.
Erzähle ich dir. Also Geschäftsmodell ist relativ klar. Der größte Konkurrent von unseren Kunden ist Excel und Papier. Die Leute auf der Baustelle sind normalerweise nicht vernetzt von dem Bauleiter zu den einzelnen Gewerken, zu den Lieferanten. Und was wir machen mit unserer Lösung, wir stellen den Tech zur Verfügung, dass diese Leute miteinander kommunizieren, dass Planungen von bestimmten Ausführungen passieren. Wir haben im Vertrieb sind so 3 bis 6 Monate, weil je nach Größe des Bauträgers dauert es manchmal schneller, manchmal länger. Aber die Leute zahlen dann 12 Monate upfront und sind dann eigentlich auch irgendwie happy und verlängern. Also wir sehen sehr wenig Churn. Churn liegt so bei 8%. Also die Leute sind sehr happy.
Cool. Klingt sehr, sehr gut. Wer sind bei euch die Käufer? Sind das die?
Die Käufer sind meistens die wirklich Geschäftsführer oder Bereichsleiter von diesen großen Entwicklern und im Boot, aber sozusagen natürlich unser Champion, unser die User-Persona, die ihn fängt, sind meistens die Bauleiter und irgendwie Leute, die nah am Bauleiter dran sind, weil das die ersten Nutzer sind. Und dann, wenn wir das in einem Piloten mit dieser kleinen Nutzergruppe gut positionieren, dann holen die weiteren Nutzer, dann holen die Handwerker dazu und so weiter.
Ich wollte gerade fragen, also es ist ein Seed-Based Pricing, ja? User-Based Pricing?
Seed-Based Pricing.
Und dann macht ihr so ein bisschen Land and Expand oder wie wächst ihr?
Genau, also Land and Expand auf jeden Fall. Also meistens so der Case ist, wir starten bei einer Baustelle mit einer kleinen Gruppe, dann kommen auf dieser Baustelle mehr Gewerke hinzu, mehr User hinzu und wenn das da gut funktioniert, dann nimmt, wenn das ein großer Entwickler ist, der das direkt mit auf die nächste Baustelle. Und dann werden auch da die dort arbeitenden Personen mit hinzugezogen.
Das heißt, wenn ihr dann nur 8% Churn habt, was ist nicht total winzig, ist aber schon eigentlich sehr, sehr akzeptabel, dann müsstet ihr aber eine relativ hohe Net Revenue Retention haben.
Richtig hohe Net Revenue Retention, weil hängt ein bisschen davon ab, wie die Bauindustrie sich natürlich gänzlich entwickelt, aber wir sind sehr, sehr happy und wir sehen, dass wenn wir einmal drin sind, und das dauert manchmal ein bisschen, weil du Piloten machen musst, aber wir sehen, dass wenn wir drin sind, unser Produkt extrem hohen Wert hat und auch die Funktionalität mittlerweile schon so gut ist, dass das wirklich ein Operating System für dich ist. Cool. Und jetzt könnte schneller wachsen, Janis. Ja, ich könnte viel schneller wachsen, aber ich habe halt irgendwie jetzt nur noch begrenzte Runway bis zu einer potenziellen Series A. Haben aber eine sehr, sehr gute Sales Engine und könnten eigentlich, also wir sind sehr confident, dass wenn wir mehr Geld hätten, wir da deutlich mehr Kunden gewinnen können.
Und wie schnell seid ihr zuletzt gewachsen?
Du, wir letztes wachsen Jahr? So, letztes Jahr, also ich glaube, wir sind letztes Jahr so von 200.000 oder 300.000 auf 1 Million gewachsen, also 3,3, also schon ordentlich.
Stark, cool. Genau, und jetzt Series A und ist ja sozusagen mit 1 Million
zu wenig.
Wo wollt ihr sein? Ja, genau, kann ja gerne 1,5, 2 oder wo wollt ihr hin?
Genau, also ihr kommt, glaube ich, mit dem aktuellen OneRay so auf 1,4. Ja, und in der aktuellen Marktsituation würde ich natürlich gerne, sage ich mal, mit 2 Millionen da reingehen.
Ja, ja. Das hören wir total oft, ehrlich gesagt.
Ja, das wäre so mein Wunsch als Kunde.
Ja, also ich glaube, es ist ein sehr, sehr typischer Use Case, machen wir relativ oft. Also dass Kunden von uns sagen, sie würden gerne einfach den nächsten Milestone noch erreichen oder schlicht und ergreifend auf einem höheren ARR raisen. Sag mir nochmal euer Burn, wie hoch ist der? Also wenn ihr jetzt 1 Million ARR habt, dann seid ihr irgendwie bei...
Ja, wir haben ein Burn-Multiple von 2, also sehr würde ich sagen okayisch, aber können wir auch ein bisschen steuern, ehrlich gesagt.
Ja, okay. 2 ist für uns eher im höheren Rand. Ist nicht unmöglich, aber eher im höheren Rand. Ich würde sagen, Best Practice sehen wir teilweise tatsächlich ein Burn-Multiple von unter 1. Unter 1,5 ist auch recht easy. 2, kann man mitarbeiten. Und monatlich, also wenn ihr macht ja wahrscheinlich 80.000, 85.000 MRR. Was verbrennt ihr pro Monat noch netto?
Oh, das müsste ich nachgucken, das kann ich nicht, habe ich nicht im Kopf. Zum Burn-Modell, wir machen gerade viel Produkt, wir könnten, haben da ein paar Freelancer auch in der IT, die könnten wir auch runterstaffen.
Also, gerade wenn ihr jetzt Double Down, also es klingt ja, als würdet ihr einen Double Down im Go-to-Market machen wollen.
Genau.
Von daher passt, glaube ich, sehr gut. Also wir haben, wie wollt ihr es gestalten? Hattet ihr überlegt, einfach monatlich
Also genau,
die Marketing-Push zu machen oder wollt ihr eher Sales-Leute einstellen? Was ist so der Plan?
Genau, also wir haben zwei Motions, die gut funktionieren. Wir können sehr gut über Performance inbound triggern und das auch skalieren. Da bräuchten wir eigentlich einfach mehr Budget für unsere Performance-Kanäle. Ja, also das funktioniert und sehr, sehr gut.
Kack-Payback, hattest du schon gesagt?
Kack-Payback ist, würde ich jetzt mal sagen, so bei 6 Monaten.
6 Monate, das ist natürlich gut. Ja klar, gut, ich meine, wenn ihr cash-seitig wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich cash-seitig oder accounting, das muss ja accounting-mäßig sein, weil wenn ihr 12 Monate im Voraus habt, ist das Cash ja wahrscheinlich drin, sobald der Vertrag unterschrieben ist.
Ist auch, wir haben auch nicht bei allen immer 12 Monate vorab, also es ist jetzt irgendwie, gehen ja immer so rein. Cool. Genau, also wir können Performance skalieren, wir haben aber auch eine relativ gut planbare Outbound-Motion. Da könnte man jetzt, glaube ich, mit sag ich mal, einem SD oder mit 2 SDRs mehr, 2 AIs mehr, auch eine, da gut skalieren. Genau, also dafür würde ich am liebsten das Geld verwenden und deswegen spreche ich mit euch.
Passt total gut. Also in der Tat, wir haben einen deutschen Kunden, der was extrem Ähnliches macht. Also die ziehen wirklich einmal im Monat, manchmal jeden zweiten Monat irgendwas zwischen 50 und 100.000 Euro und stecken das in deren Fall komplett in Performance-Marketing, weil sie, ich glaube, 40% ungefähr ihrer Kunden zahlen 12 Monate upfront. So, und damit kriegen die sehr, sehr zügig das Geld wieder rein, wachsen, beschleunigen ihr Wachstum damit brutal. Sehr, sehr, sehr steuerbar, weil auch im SMB-Bereich, also relativ kurze Sales-Zyklen, und läuft für die wunderbar und nutzen das jetzt schon seit bald einem Jahr, ziehen alle 2 Monate nochmal eine Tranche von uns, ist für die optimal, weil sie natürlich eben nicht die Zinskosten haben, wenn sie auf einmal 1 Million raisen, sondern einfach on demand sagen, so und so viel ziehe ich, aber eben auch, weil sie sagen, naja, wenn sich irgendwie der Return on Marketing Invest sich irgendwie ändern sollte, kann man eben adjustieren. So, jetzt bei eurer Größe würde ich sagen, ich kenne jetzt nicht alle Zahlen, aber ich bin immer ein Freund davon, relativ zügig auch mal ein Feedback irgendwie zu geben, auch gerne im Erstgespräch.
Kann man, glaube ich, schon mal,
also weitersprechen auf jeden Fall. Und da können wir auch, also sicherlich über ein paar hunderttausend Euro Credit Line sind möglich.
Das klingt super spannend. Gibt's, also jetzt für mich rein, interessiert mich, gibt's so Kack-Payback-Times, wo du sagst, ab dann wird's schwierig, das ist dann zu lang, da ist zu viel Risiko drin. Also habt ihr da so einen Sweet Spot, wo ihr sagt, okay, unter X ist super für uns, das ist spannend, über X, müssen wir drüber nachdenken?
Genau, also ich glaube, wenn es mehr als 15 oder 18 Monate sind, dann ist es schon etwas, braucht man etwas geduldigeres Kapital. Und damit meine ich eigentlich überhaupt nicht, dass 15 oder 18 Monate schlecht sind. Das hängt wieder tatsächlich von der Situation ab. Wenn ich Enterprise Sales mache und riesen ACVs habe, dann habe ich einfach oft diese größeren Kack-Payback-Zeiten. Ja. Und wenn ich natürlich im SMB-Bereich bin, sehr schnell drehend, dann ist es deutlich schneller. Da können dann auch schon mal 12 Monate vergleichsweise lang sein. Ja? Also das eine ist, was passt zur Form des Kapitals? Und die andere Frage ist eben, ist das eigentlich ein guter Wert für dieses Segment?
Also bei dem Use Case könntet ihr mir helfen. Ich hatte überlegt, vielleicht lassen wir die Sales Engine aktuell in der gleichen Geschwindigkeit und holen uns noch ein bisschen eine Bridge rein, um unsere Fixkosten zu decken und dadurch ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Wäre das was, wo ihr als Partner auch zur Verfügung steht oder sagt ihr, not our case?
Nee, genau. Also die sind relativ verwandt, die beiden Cases. Wir nennen das dann Extending the Runway. Einfach, weil ich sage, pass auf, ich bin eigentlich schon total dabei, in die Profitabilität reinzuwachsen, aber ich möchte einfach jetzt keine, also entweder möchte ich selber brauche ich noch 6 oder 12 Monate, oder ich möchte einfach die Series A deutlich später raisen. Das sind zwei Gründe, warum man die Runway verlängern könnte. Und wir haben beides. Wir haben einen österreichischen Kunden, der steht vor der, ich glaube, es ist eine Series A und wollte einfach auch in dem Fall nicht irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehen in der Verhandlung.
Ja.
Und aus dem Grund einfach gesagt, ich möchte Puffer haben. Ich möchte auch erstens Cash in der Bank haben, damit ich nicht irgendwas annehmen muss. Und zweitens auch, ich möchte nicht, dass während der DD plötzlich meine Kennzahlen runtergehen, weil mir das Geld ausgeht.
Ja.
So, und der will einfach Vollgas weiter aus allen Zylindern feuern. Und das macht er mit uns. Und parallel dazu schnürt er die Series A zusammen. So, das ist sehr, sehr schön. Wir haben einen Schweizer Kunden, der wahrscheinlich in 9 Monaten, 6 bis 9 Monaten profitabel ist und der trotzdem einfach jeden Monat 150.000 von uns zieht, manchmal auch 200, einfach um und jeden Monat ein bisschen weniger, weil sich eben dieser durch den operativen Hebel diese Schere so schön schließt. Also beide sehr, sehr gut. Wir haben übrigens bei dem Thema, weil du die Series A erwähnt hast, wir haben bei uns auf der Webseite gofloat.io haben wir einen ROI Calculator. Also genau okay. Für den Use Case Extending the Runway kann jeder für sich ausrechnen, okay, nehmen wir mal an, das ist mein ARR, das ist mein Burn, das ist meine Runway, so viel Cash habe ich noch. Sozusagen, was für eine wie viel höhere Bewertung kann ich erreichen, wenn ich eben durch Kredite eine Runway Extension erziele? Und das sozusagen, das ist, glaube ich, noch einfacher Dreisatz, aber das Entscheidende ist dann eigentlich, was ist der ROI, den ich auf den Kredit kriege und auch sozusagen, wie viel mehr Kapital kann ich aufnehmen für dieselbe Anzahl an Aktien, die ich rausgebe. Und gerade wenn es darum geht, wirklich Extending the Runway, kann ich nur empfehlen, auch gerne auf strategischer Ebene mal mit Gründern oder Board mal ein bisschen zu strategizen, was man machen möchte.
Den Link packen wir wie immer in die Shownotes. Jetzt haben wir zwei Use Cases schon gut rausgearbeitet, Janis, sozusagen Skalierung der Sales Engine, Extension von Runway. Gibt es noch weitere Cases, die ihr bei euch im Kundenportfolio habt, die ihr seht, wo euer Produkt auch eine gute Alternative bietet?
Genau. Also sicherlich ein kleinerer Use Case, aber manchmal extrem passend. Wir nennen das einfach eine kurze Brücke, ne? Short Bridge. Und das ist, wenn ich ein bekanntes Event in der relativ nahen Zukunft habe, wo ich weiß, dass Geld reinkommt. Und das kann entweder sein, dass ich vielleicht sogar schon eine Fundraising-Runde geclosed habe, das wäre dann sehr kurzfristig. Aber typischerweise, ich habe ja in vielen größeren, also wenn ich einen höheren ACV habe, habe ich oft ein bisschen saisonale Sales. Dann habe ich irgendwie im September und im Januar close ich meine ganzen Jahresverträge. Das heißt, ich weiß, da kommt Geld rein und in den 3 Monaten davor wird es immer ein bisschen knapp, gerade dann über den Sommer. So, das ist so ein Ding, wo teilweise unsere Kunden dann einfach mal 6 Monate kurz ein Darlehen nur haben wollen. Die wissen, das Geld kommt rein, auch mehr als im letzten Jahr, aber müssen eben kurz was überbrücken, ja. Und das Letzte, einfach generally so ein Puffer zu haben, so ein Peace-of-Mind-Kissen, dass man einfach irgendwie nicht Rechnung zu rechnen juggeln muss. Man weiß sozusagen, eigentlich passt es, man ist vielleicht sogar profitabel. Das gilt sogar für Bootstrap-Gründer, die vielleicht sogar profitabel arbeiten, aber trotzdem ist Cashflow einfach immer eine Sache, die man managen muss. Und da, keine Ahnung, 100.000 Euro mehr in der Bank zu haben oder zumindest die Gewissheit, man könnte sie abrufen, wenn man es braucht, lässt dann schon ein bisschen besser schlafen.
Wer auch besser schlafen will, den empfehle ich, zum Artist Summit in den Workshop von Janis zu kommen. Da muss ich an der Stelle sagen, da gibt es nochmal deutlich tiefer gehende Informationen. Ich habe auf jeden Fall ein sehr gutes Verständnis bekommen, Janis, für welche Use Cases Debt ein spannendes Thema sein kann, wie sich der Markt entwickelt. Ich habe verstanden, wo eure Stärken gegenüber Wettbewerbern liegen und bedanke mich an der Stelle erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute als junger Papa auch. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen und vielen Dank für diese wertvollen Infos.
Hey Julius, hat ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich mega auf den Summit im Oktober, das wird super. Und echt toll, auch was ihr einfach an tollen, tollen SaaS-Foundern in eurer Community zusammenbringt. Ja? Und was ihr für einen Austausch schafft, mit tollen Speakern dazu noch. Also wirklich ganz, ganz, ganz wertvoll, glaube ich, für den ganzen Markt.
Hoffen wir auch. Ganz wertvoll für den Markt ist auch eine extrem gute Restaurantempfehlung von dir für Stockholm. Ich glaube, in Stockholm haben wir ehrlich gesagt auf unserer Website noch gar nicht so viele Empfehlungen. Also alle Restaurantempfehlungen, ihr Lieben, gibt es auf artist.net. Nie wieder schlecht essen als SaaS-Founder ist immer unsere Devise in ganz Europa. Daher hast du für unsere ZuhörerInnen, Janis, eine gute Empfehlung für ein leckeres Lokal in Stockholm, wo du selber gerne hingehst.
Genau, also ich möchte, also es gibt tolle Restaurants und alles, aber ich glaube, ich würde empfehlen den Mäler Pavillon. Mäler Pavillon, das ist eigentlich nur im Sommer zu besuchen, Frühling, Sommer, Spätsommer. Dann ist es aber ganz fantastisch. Stell dir vor, es ist ein schwimmender Biergarten.
Oh, okay.
Und der ist auch noch recht stylisch. Also sprich, du hast einfach einen sehr, sehr schön dekorierten Self-Service-Biergarten, Getränke werden dir gebracht, gerne eine Flasche Rosé oder ein Pilz oder ein IPA. Und aber eben auf einem Ponton in der Sonne, mit guten Vibes, guter Musik und um dich rum ist Wasser und die Sonne scheint dir auf die Nase. Es ist wahnsinnig schön. Und dazu gibt es dann eben Burger oder Fritten oder auch wahrscheinlich jede Menge Fisch und Krabbenbrötchen.
Jetzt hast du mir ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Mein nächster Stockholm-Besuch im Frühling wird auf jeden Fall einen Besuch da vor Ort einplanen. Vielen Dank für die Empfehlung, Janis. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und ich freue mich auf Oktober.
Bis bald.
Bis bald, mein Lieber. Ciao.
Ciao.
Ja, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jannis und bei euch fürs Zuhören. Solltet ihr Feedback für uns haben, dann immer her damit. Wir freuen uns über eure Gedanken, eure Anregungen und eure Wünsche. Ansonsten freuen wir uns noch viel mehr auf nächste Woche. Es ist bald soweit. Nächste Woche die Berlin SaaS Week findet statt und wir sind überwältigt von eurem Interesse, von eurer Nachfrage, von den vielen Leuten, die wieder nach Berlin kommen werden. Es wird eine super spannende Woche mit dem Highlight am Donnerstag, dem Artist Summit. Wir freuen uns nicht nur aufs Event, sondern auch auf eine grandiose After-Show-Party mit euch. Daher liebe Grüße hier aus der Zentrale des Artist-Teams. Wir sagen schon mal Danke vorab und sehen uns nächste Woche live in Berlin. Das war's von mir, dem Julius. Euch schönes, freudiges und erfolgreiches weiteres Bauen.